eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr, die Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Timo Freudenreich und wie immer haben wir tolle Gäste da, live im Studio hier bei in der Platzgasse 18, und zwar den Dietmar Raschke von der Hans-Lebrecht-Schule und den Josef Nassel von dem DZOK und die Karin Schimpf. Alle drei sind auch bei der Stolperstein-Initiative und das ist das Thema heute, Stolpersteine. Diesen Freitag wurden wieder in Ulm Stolpersteine verlegt und dazu sprechen wir heute. Hallo erstmal zusammen und schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Was sind denn überhaupt Stolpersteine? Für alle Leute, die es noch nicht kennen. Ich hatte heute schon ein Gespräch, da haben der eine oder andere fragende Gesichter mir entgegengeworfen. Oder ein Gesicht auf jeden Fall. Was sind denn Stolpersteine?
Ja, so im Kern jetzt mal rein praktisch gesehen sind Stolpersteine so 10 mal 10 auf 10 Zentimeter große Betonquader. Auf diese Betonquader wird eine Messingplatte aufgebracht und darauf sind dann der Name, die Lebens- und Sterbedaten von Opfern des nationalsozialistischen Regimes eingeschrieben. Diese Stolpersteine werden dann vom Künstler Gunter Demnig, der ist aus Köln und der hat sich dieses Kunstwerk überlegt, werden die an Orten verlegt, wo Menschen, die zum Opfer wurden des NS-Regimes, zuletzt freiwillig gewohnt haben, selbstbestimmt gewohnt haben. Eben nicht an Orten, wo sie hindeportiert wurden oder wo sie zwangsweise eingewiesen wurden, sondern an den Orten, wo sie aus ihrem eigenen Antrieb noch zuletzt gelebt haben. Also mitten als Teil bei uns in unserer Gesellschaft. Der Gunter Demnig, der Künstler, der hat dieses Kunstwerk entwickelt in Köln, nachdem ihm aufgefallen war, dass die ermordeten Sinti und Roma aus Köln, dass die keinen Ort hatten. Und das immer so getan wurde, als wären die kein Teil der Gesellschaft gewesen. Dann hat er sich recherchiert, wo die Menschen gelebt haben und ist zunächst mal mit einem Farbband, das man so aus dem Straßenbau kennt, sage ich mal, diese Orte abgefahren von dem Ort, wo sie gelebt haben, zum Deportationsort. Das war der Grundgedanke, den er zunächst hatte. Und dann hat er sich überlegt, um ein Zeichen zu setzen. Eigentlich müsste man doch überall zeigen, dass die Menschen, die ermordet wurden, nicht irgendwie von sonst wo kamen, sondern dass sie Teil dieser Gesellschaft waren und dass sie mitten in der Gesellschaft gelebt haben. Und daraus hat er die Stolpersteine entwickelt. Und mittlerweile sind in Deutschland und international sehr, sehr viele dieser Stolpersteine verlegt. Es ist das größte dezentrale Kunstwerk der Welt. Und das größte dezentrale Erinnerungszeichen, Mahnmal. Und in Ulm ist es so, dass seit 2014 diese Stolpersteine verlegt werden. Es gab da erst eine Debatte im Gemeinderat, der dann zugestimmt hat, dass auf öffentlichen Grund diese Stolpersteine verlegt werden. Aber die Verlegung in Ulm wird organisiert von einer Bürgerinitiative. Also es ist nicht von der Stadt, sondern von einer Bürgerinitiative, die dann im Austausch mit dem Künstler die Zeitpunkte vereinbart, wann diese Verlegung stattfindet, und die aber ganz viel Recherchearbeit leistet, um diese Biografien zu recherchieren und gleichzeitig versucht, Angehörige zu finden. Und eine der ungefähr 30 Ehrenamtlichen ist Karin Schimpf. Und vielleicht, ja.
Also nochmal zum Verständnis. Also das ist alles in Selbstorganisation, findet es statt. Also das wird selbst finanziert und die Recherche findet auch statt. Und da kommt dann die Stolperstein-Initiative Ulm mit ins Spiel. Die kümmern sich da darum.
Genau.
Okay. Karin, du bist da ja schon auch sehr, sehr lange dabei, wie ihr alle drei natürlich. Was macht ihr alles?
Ja, also so sehr lang bin ich da noch gar nicht dabei. Ich bin da jetzt ungefähr lassen wir es mal ein Jahr sein dabei. Ich bin sozusagen, eigentlich bin ich das Küken der Truppe. Es könnten aber gerne noch neue Küken dazukommen, weil wir suchen immer neue Mitglieder. Und die sind dann auch recht herzlich willkommen. Wer da Interesse hat, haben wir unsere nächste Plenarsitzung haben wir am 20. April um 20 Uhr in der Volkshochschule. Und jeder, der kommt, ist gerne gesehen. Außerdem, jeder, der spenden will, darf auch gerne spenden. Kann man auf unserer Homepage Stolpersteine für Ulm unter der Rubrik Spenden. So ein Stein kostet nämlich um die 120 Euro und das wird rein aus unserer Spendenkasse finanziert.
Okay, keine Steuergelder, alles Spenden.
Alles Spenden, alles Spenden. Ich sage es aus dem Grund, weil manche Angehörige eben schon gefragt haben, was uns das kostet, so ein Stein. Mhm. Natürlich kostet das die Angehörigen nichts, wenn wir einen Stein verlegen für ihre ermordeten Opfer. Das kommt aus unserer Spendenkasse raus. Mhm. Aber man darf gerne spenden.
Und bis es zu diesem Stein jetzt kommt, ist wahnsinnig viel Recherchearbeit vonnöten. Und die machst alles du?
Also wir sind ungefähr 30 ehrenamtliche Ulmerinnen und Ulmer. Und werden auch vom DZOK unterstützt, wo jetzt vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, wo der Josef her ist, auch von der Stadt Ulm und auch vom Stadtarchiv Ulm. Vom Stadtarchiv kriegt man auch sehr viel Informationen. Und zu jedem Stein, der verlegt wird, also da wird dann natürlich nicht nur der Name draufgeschrieben, der Sterbeort, Sterbedatum, sondern da recherchieren wir natürlich auch den Lebenslauf von der Person, die ermordet wurde. Und das teilweise ist aufwendig, teilweise weniger aufwendig. Bei mir vermutlich war es jetzt etwas aufwendiger, weil bei mir einfach sehr wenig Unterlagen da waren aus Archiven. Also
nicht bei dir direkt, sondern bei der Person, recherchiert hast.
Bei meiner Margarete Egle, die ich recherchiert habe, genau. Und da bin ich dann zu sehr vielen Staatsarchiven nach Sigmaringen. Da kam zum Beispiel die Transportliste her.
Könnten wir kurz vom Anfang anfangen? Margarete Egle, wie kamst du erstmal auf den Namen? Wo kriegt man die Namen überhaupt her? Erstmal?
Genau, der Name stand jetzt auf einer Transportliste, die wiederum vom Staatsarchiv Sigmaringen war. Und sie ist ebenfalls ein Euthanasieopfer, wie sehr viele andere eben, die wir jetzt recherchiert haben. Das hängt mit dem Denkmal am Landgericht Ulm zusammen, das für Opfer der Zwangssterilisation und Euthanasieopfer, also sprich T4-Opfer ist. Und da anhand dessen haben wir in dieser Transportliste eben sehr viel Euthanasieopfer ausfindig machen können. So kam erstmal auf den Namen.
Okay.
So, und dann ging das Schritt für Schritt weiter. Dann hat man nach der, zum Beispiel, eigentlich habe ich nach der Krankenakte gesucht, leider habe ich sie nicht gefunden. Dafür aber wiederum ein Patientenblatt von dem Tag der Aufnahme in Schussenried. Da stand dann ein bisschen drauf, was das Krankheitsbild betrifft und ihr Äußeres betrifft. Dann habe ich später noch auch wiederum über Staatsarchiv Ludwigsburg das Scheidungsurteil gefunden. Ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte, sonst kommt keiner mehr mit.
Ja, das wäre doch so.
Die Margarete Egle, die ist 1901 1901 in Laubheim oder in der Nähe von Laubheim, ganz genau in Schöneburg. Und die hat 1925 den Eisenbahnarbeiter Jakob Egle geheiratet und von dem hat sie dann am 26. Februar 1926 ein Kind bekommen namens Clara. Und nach der Geburt, also im Oktober 1926, wurde sie dann bereits in Schussenried eingewiesen. Da hat sich zwischen der Geburt und dem Oktober eine Schizophrenie entwickelt.
Und das ist auch dieses Krankenblatt, das du da gefunden hast.
Genau, und das stand dann eben, okay. Also den 7. Oktober, wo sie eingewiesen wurde, der stand dann auf dem Krankenblatt drauf. Und in Schussenried, in der Psychiatrie, da war sie dann insgesamt 14 Jahre. Und dann am 7. Juni 1940 kam sie eben auf besagte Transportliste, wo wir sie dann entdeckt haben. Und anhand dieser Transportliste ist sie dann nach Grafeneck, alle betroffenen Ulmer sind in Grafeneck ermordet worden. Da wurde sie dann nach Grafeneck deportiert und noch am gleichen Tag dort ermordet mit Kohlenmonoxid.
War dann Grafeneck auch im KZ? Ja. Oder was war dann Grafeneck?
Grafeneck war eine Tötungsanstalt, die erste Tötungsanstalt im ganzen Reich.
Also, ja, bitte.
Generell muss man vielleicht nochmal da auch einen Schritt zurückgehen. Diese Aktion T4, die Karin schon erwähnt hat, ist ein Name, der sich von einer Berliner Adresse ableitet, Tiergartenstraße 4, wo als die Nazis beschlossen haben, dass sie nach Beginn des Zweiten Weltkriegs diese sogenannten Euthanasiemorde durchführen, eine Zentrale eingerichtet wurde, um diese Morde zentral zu steuern. Daraufhin wurden auch sogenannte Tötungsanstalten eingerichtet. Davon gab es 6 im ganzen Reichsgebiet. Und eine dieser Tötungsanstalten war Grafeneck. Das heißt, das Schloss Grafeneck war eigentlich eine soziale Einrichtung, die wurde beschlagnahmt. Dort wurden dann ein Standesamt eingerichtet, es wurden Büros eingerichtet und es wurde eine Gaskammer eingerichtet. Und das Ziel der Tötungsanstalt war, Menschen, die in Heil- und Pflegeanstalten waren, dorthin zu bringen, um sie zu ermorden. Sie wurden dort nicht untergebracht, sie wurden nur dorthin gebracht in den sogenannten grauen Bussen. Dafür wurde auch nochmal eine extra Gesellschaft gegründet, wurden nur dorthin gebracht, um ermordet zu werden. Dann gab es dort noch ein Sonderstandesamt, das hat dann diese Morde beurkundet. Da wurden noch die Ermordungsdaten und die Herkunftsorte bzw. die Sterbeorte gefälscht und den Angehörigen gefälschte Unterlagen zugeschickt. Und wenn die Angehörigen zum Beispiel auch eine Urne anforderten, weil die Menschen dann gleich dort auch eingeäschert wurden, wurde ihnen eine Urne geschickt, aber es wurde zum Beispiel nicht sichergestellt, dass das wirklich auch die Asche der Menschen war, der Angehörigen war. Also das Ganze hatte eine große Verschleierungstaktik im Hintergrund.
Und eine eklige, industrialisierte Tötung.
Genau.
Also wirklich, das erschreckt mich jedes Mal, wenn ich das irgendwie wieder höre.
Ja, bitte. Und im Endeffekt sind wir auch, es ist unmittelbar mit Kriegsbeginn dieser Befehl, das ist ein Führerbefehl, der das Ganze, ein Führererlass, der das Ganze startet. Es gibt da kein Gesetz oder sowas, sondern einfach nur die Anweisung an Karl Brandt, das war der Leibarzt Hitlers, diese Euthanasien wurde jetzt durchzuführen. Gesprochen wurde darüber, dass man das machen will, schon 1933. Also das war schon lange ein Thema, aber Hitler meinte, dass der Zeitpunkt vorher noch nicht gekommen war. Eben der Kriegsbeginn, das war der Zeitpunkt, wo die Bevölkerung dann abgelenkt war, wo man nicht sich konzentrieren darauf konnte und vielleicht weniger Menschen nachfragen, was mit den Leuten in psychiatrischen Einrichtungen passiert. Und dann konnte man eben diese zentrale Aktion durchführen. Gleichzeitig, trotz dieser Verschleierung, trotz diesem Anfang des industriellen Massenmords, das ist es nämlich. Es ist der erste Anfang, wo industriell mit Gaskammern Menschen massenhaft ermordet wurden. Allein in Grafeneck 10.500 bis 11.000 Menschen.
In einem Jahr.
In einem Jahr. Von Januar bis Dezember 1940. Dieser Beginn dieses industriellen Massenmords konnte natürlich gar nicht so verschleiert werden. Also in dem Umfeld von Grafeneck hat man natürlich mitgekriegt, dass dort mit 10.000 Menschen angeliefert werden und ermordet werden. Die Krematorien waren dauerhaft in Betrieb, das konnte man riechen. Die Heilanstalten haben natürlich mitgekriegt, was bedeutet, wenn sie ihre Kranken abgeben. Und es regte sich so nach und nach 1940, 41, als die Aktion dann weiterging an anderen Tötungsorten, auch so eine gewisse Unruhe, ein gewisser Widerstand auch, vor allen Dingen dann auch aus katholischen Kreisen, wo dann auch mal in der Predigt das Ganze erwähnt wurde und darauf hingewiesen wurde, dass hier Menschen verschwinden. Mhm. Und das führte dann in der Folge einfach beim Regime auch dazu, dass man diese zentral gesteuerte Aktion T4 aus Berlin, Tiergarten 4, einstellte und sagte, okay, hier machen wir jetzt nicht weiter an diesem Punkt 1941, aber... Und das ist was jetzt bei diesen Stolpersteinverlegungen noch nicht so das Thema ist, weil die alles Opfer dieser zentralen Aktion T4 sind. Aber es geht dann weiter. Und das Sterben geht weiter bis 45 und teilweise über das Kriegsende hinaus. Jetzt tötet man dann einfach in den Heilanstalten. Es kommt sozusagen, wer will von oben, macht einfach weiter mit Medikamenten, lasst die Menschen verhungern oder behandelt sie nicht, wenn sie krank werden. Und so geht der Mord eigentlich bis 45 weiter, auch wenn diese zentrale Aktion T4 bis 41 abgeschlossen ist.
Ich würde sagen, nach diesen harten Infos machen wir erstmal eine kleine Musikpause und sind dann auch gleich wieder da bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Zurück hier bei der Plattform mit Karin Schimpf, Josef Nassel und Dietmar Raschke. Wir haben vor dieser kleinen Musikunterbrechung über die Stolperstein-Initiative im Allgemeinen gesprochen und auch über die furchtbare maschinelle, industrielle Tötung mit diesem wie heißt es, Projekt T4 oder wie hieß es?
Aktion T4.
Genau, und das waren überwiegend Euthanasieopfer und Menschen, die aus Heilanstalten und Psychiatrien entwendet worden sind, so auch der nächste Stolperstein, der sozusagen verlegt wird, die nächste Person, Hermann Robert. Und da hören wir jetzt am besten mal die Biografie. Was war denn das für ein Mensch?
Ja, also Hermann Robert, der ist 1862 in Weißenheide bei Graudenz geboren. Das war damals Westpreußen, heute ist ein Teil von Polen. Und der ist 1890 nach Ulm gekommen und hat ein Warenhaus eröffnet. Er stammt aus einer jüdischen Familie, also hat auch eine jüdische Frau, Nathalie Koppel, geheiratet. Und dieses Warenhaus hieß H. Tietz und Co. Nachfolger. Und man kann sich das heute vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Dieses Warenhaus H. Tietz, das ist das, was später mal Hertie ist. Das kennen vielleicht noch einige Leute.
Oi, ja.
Er hat dieses Warenhaus betrieben in der Langen Straße 12, war der Geschäftsführer. Wir können uns das vorstellen, das ist jetzt nicht gerade ein kleines Warenhaus gewesen, das war eine gut begütete Familie. Er war da sehr, sehr eingespannt in diesem Warenhaus, hat da sehr viel arbeiten müssen natürlich. Er hat eine Familie, 5 Kinder. Und es ist der Verdacht, dass diese Belastung als Geschäftsführer eines Warenhauses und die Familie und auch die Verantwortung dazu geführt haben, dass er um 1915 einen psychischen Einbruch erlitten hat.
Kann man das vergleichen mit dem heutigen Burnout ungefähr vielleicht?
Also, dass einfach. Es ist schwierig, solche Mutmaßungen anzustellen, aber tatsächlich, es gibt Belastungsstörungen.
Genau,
im Endeffekt kann man davon sprechen. Es ist aber insgesamt, muss ich sagen, bei den Opfern der Euthanasie sehr schwierig, über Diagnosen zu sprechen. A, weil die Diagnosen oft in den Krankenakten stigmatisierend sind und B, weil natürlich auch die Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit war und einige der Diagnosen aus häuslicher Perspektive auch sehr schwierig sind. Sein Geschäft übernimmt erst seine Frau und dann seine Tochter. Ich erwähne Frau und Tochter auch deswegen, weil bei Hermann Robert natürlich später eine doppelte Verfolgung zusammenkommt. Er ist jüdisch, seine ganze Familie ist jüdisch und er ist in einer Psychiatrie, in einer Heilanstalt, dann in Schweinspoint in Bayern untergebracht. Das führt auch dazu, als dann nach der Machtübertragung auf die Nazis die Lebensumstände für die Familie immer schwieriger werden. Sie müssen das Geschäft schließen, die Töchter ziehen nach Berlin, wo auch beide Töchter später im Holocaust ermordet werden, also deportiert und ermordet werden. Es gibt einen Sohn noch, Georg, der in Düsseldorf war und über Italien nach Neuseeland flieht. Der überlebt, da gibt es heute auch noch Nachkommen, aber sonst werden alle in der Familie als jüdische Opfer ermordet. Hermann Robert ist derweil in der Heilanstalt. Die finanzielle Situation der Familie verschlechtert sich zudem durch die Boykotte gegen jüdische Geschäfte und das Geschäft wird 37 geschlossen. Er versteht das nicht so ganz, weil er natürlich in der Heilanstalt von der Außenwelt abgeschlossen ist. Er kann das gar nicht nachvollziehen. Aber es gibt direkte Auswirkungen. Diese Verfolgung hat direkte Auswirkungen auch auf seine Lebensumstände. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass er dann 1940 im Juli als jemand, der als nicht arbeitsfähig galt in der Heilanstalt und deswegen aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht mehr nützlich war, nach Grafeneck deportiert wird und dort auch ermordet wird. Das ist in diesem Regelsystem der Aktion T4, wo die lokalen Heilanstalten für jeden Patienten ein Blatt ausfüllen mussten, wo sie draufschreiben müssten, ist er arbeitsfähig, ist er nicht arbeitsfähig oder sie, wo sie auch die Religion beziehungsweise die Rassenzugehörigkeit angeben mussten. Das wurde nach Berlin geschickt in dieser Aktion. In Berlin wurde es dann weiterverteilt an 3 Gutachter, das waren Mediziner, die irgendwo ihre Praxen hatten und die haben dann als Gutachter auf Basis einer Krankenakte, ohne die Menschen jemals zu sehen, ein Gutachten erstellt, das in der Form war, dass sie unten auf der Akte entweder ein Plus oder ein Minus gemacht haben. Wenn sie ein Plus gemacht haben, dann hieß das die Freigabe zur Ermordung. Und es gibt Berichte über Gutachter, die haben das in der Kneipe gemacht, beim Glas Rotwein und haben dort diese Bögen abgearbeitet. Das war sehr lukrativ für die Gutachter, weil das wurde per Stück bezahlt, per Gutachten und sehr gut bezahlt. Also man sieht hier auch die Pervertierung dieses Systems, wo jemand nebenbei bei einem Rotwein, ohne die Menschen zu sehen, auf Basis einer Krankenakte über Leben und Tod entscheidet.
Und die haben aber schon gewusst, was sie da machen.
Ja,
das ist Plus.
Das waren ihnen vollkommen bewusst. Ja,
okay, okay. Also das ist definitiv klar.
Die waren auch nicht zwangsverpflichtet, da zu arbeiten, da hat man sich beworben.
Mhm. Also das ist war eine lukrativer Nebenerwerb für einen Mediziner. Wow. Und man muss sich natürlich auch sagen, die meisten waren einfach überzeugt davon.
Natürlich, ja. Da spielt dann auch die Propaganda etc. noch eine Rolle. Ihr habt in der Recherche wirklich sehr, sehr viel rausgefunden. Jetzt gerade zum Hermann Robert. Ihr habt natürlich die Tochter und den Sohn weiter verfolgt. Wie tief geht ihr denn da in fremde Stammbäume und Leben rein? Also geht's bis, bis ihr jemanden findet, den ihr anschreiben könnt? Oder
also je nach sozusagen Aktenlage entsprechend tief. Also in meiner Recherche bei der Margarete Egle, da habe ich sehr lange nach dem einzigen Kind von ihr gesucht, weil die wirklich nirgends aufzutreiben war. Ich glaube, nach der habe ich ein halbes Jahr gesucht. Mindestens. Ja. Und da hat sich dann nach vielen Wegen von Stadtarchiven, Staatsarchiven, sehr viel über Standesämter und Meldeämter, Personen, die auf den Meldeämter und Standesämter arbeiten, die waren sehr hilfreich. Da würde ich mich gerne nochmal dafür bedanken. Und da kam zum Beispiel jetzt bei mir raus, dass die Tochter 1958 nach Kanada ausgewandert ist. Leider war die Tochter 2012 schon verstorben. Die wiederum hatte aber 4 Kinder, von denen 2 noch hier in Deutschland geboren wurden. Und mit diesen beiden Kindern habe ich dann Kontakt aufgenommen. Dann kam noch eine Cousine ebenfalls in Kanada dazu, eine Cousine von der Tochter von der Margarete. Und die 3 zum Beispiel, die sind jetzt, müssten sie schon in Göppingen bei der anderen Verwandtschaft sein, die sind in Kanada ins Flugzeug gestiegen, auch die Frances. Die Cousine, die ist mit 87 in den Flieger gestiegen und die sitzt jetzt im Moment in Göppingen und wird dann die nächsten Tage hier auftauchen.
Also ihr Kontakt versucht und zu Lebende und Nachverfahren zu kontaktieren.
Und die laden wir dann natürlich auch ein. Viele wissen auch gar nicht, also die Angehörigen hier, in meinem Fall, die wussten überhaupt nicht, was mit ihrer Großmutter oder Großtante passiert ist. Die wussten mal, die deutschen Angehörigen wussten mal so ganz vage, oder auch die Kanadier, ich glaube die 2 Enkel, die da kommen, die wussten so ganz vage, die war irgendwo, wussten aber weder warum oder und noch wo. Also die haben eigentlich jetzt erst durch uns erfahren, was mit ihrer Großmutter passiert ist. Die waren sehr erfreut, dass wir uns gemeldet haben und die Mühe gemacht haben, das zu recherchieren, aber waren auf der anderen Seite natürlich auch entsprechend entsetzt, ne? Weil den Kontakt aufzunehmen, das war für mich sehr schwierig, weil man weiß erstens nicht, was sie wissen und zweitens in so einem Brief, wie formuliert man das? Man schreibt ja nichts Schönes, man kann es auch nicht schön schreiben, das ist irgendwie sehr schwierig und deswegen war ich über die angenehme Reaktion von denen sehr erleichtert, weil man weiß ja nicht, was man da dann auch auslöst.
Also, sie sind es sicher dankbar auch, dass sie das erfahren. Gibt es da negative oder Erfahrungen oder jemand, der davon gar nichts wissen will von seiner
Also bei mir, dadurch, dass das die erste Recherche ist, kann ich es nicht sagen. Bei mir haben sich eigentlich alle gefreut. Also bei mir waren alle...
Josef? Also man muss schon sagen, bei diesen Familienrecherchen, es gibt natürlich, weil du vorhin schon gesagt hast, wie findet man die Leute, es gibt natürlich Archivschutzrechten, es gibt Datenschutzrecht, also das wird natürlich eingehalten, man geht da schon sensibel vor, wir können ja auch nicht einfach, wir sind ja nicht Sherlock Holmes sozusagen, der hier alle Regeln bricht, also das läuft schon eher anders. Häufig ist es schon so, dass auch einfach Familien schon bekannt sind, dass man halt aus anderen Zusammenhängen das kennt und da rennt man immer offene Türen ein. Haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt, dass ganz viele Familien sehr dankbar sind, dass das gemacht wird, dass mal erinnert wird, dass in den Menschen, der auch lang vergessen war, erinnert wird. Wir haben gerade bei T4-Opfern auch schon mit Else Ehekircher, die Dagmar Roskiewicz, die hat ein Buch geschrieben über ihre Großtante und die ist nach Ulm gekommen und hat gesagt, bitte, hier, Stolpersteine, macht was.
Okay.
Es gibt schon manchmal Familienkontakte, die dann zurückhaltender sind, wenn man sie anschreibt. Es ist so eine direkte Ablehnung. Gab es bisher noch nicht.
Kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Das hat mich ja nur interessiert, ob da, wie die Reaktionen sind. Also überwiegend dankbar und teilweise auch fordernd, so ein bisschen, ja. Hey, hier, meine Mutter oder meine Urgroßmutter hat hier gewohnt.
Vor allem, weil dieses Thema, ja, das weiß ich jetzt von einem Angehörigen aus Göppingen, das wurde in der Familie relativ still gehalten. Also da hat man eigentlich nicht drüber gesprochen. Mhm. Das war teilweise, weil die einfach sonst komplett als Familie stigmatisiert wurden. Und zum anderen, weil sie dann auch Angst hatten, dass dann in der Familie noch weiter gestochert wird, ob da nicht nochmal jemand wäre, der vielleicht erblich belastet ist und deswegen eben beseitigt gehört. Also das war ein Thema, eigentlich ist das heute nicht sehr viel anders. Ne? Mhm. Also über psychische Krankheiten wird halt eigentlich auch nicht gesprochen. Okay. Oder wenig oder nicht gerne.
Oder vielleicht auch noch Traumata, die sich über die Familie, über Generationen hin vielleicht ein bisschen aufrechterhalten, also sozusagen.
Das ist was über die Stolpersteine hinweg, auch beim DZOK und auch bei den anderen Institutionen in Ulm, die sich mit Erinnerungsarbeit beschäftigen, auch VH und auch der AK 27. Januar zum Beispiel, auch ein Thema und auch eine lange Erfahrung schon in Ulm, auch gab es ja schon noch Veranstaltungen im Stadthaus dazu, dass diese zweite und dritte Generation, diese Traumata von NS-Überlebenden, die aber auch von der Familie haben, dass die lange nachwirken. Mhm. Und dass es für diese Familienangehörigen auch der dritten Generation oft eminent wichtig ist, ganz persönlich, ganz, ganz emotional in ihrem Alltagsleben wichtig ist, in Ulm dann auch einen Ansprechpartner zu haben. Sei das aus Großbritannien oder aus den USA kommen oder aus Israel. Wir hatten schon Menschen bei Stolpersteininitiative, bei Verlegungen aus Bangkok da. Also ganz, ganz weit. Und denen ist es aber ein Anliegen, in Ulm einen Ansprechpartner zu haben, in Ulm Menschen zu haben, die sich auch um diese Geschichte kümmern und damit auch in ihrer eigenen Familiengeschichte arbeiten zu können. Und das ist was sozusagen dieser Kreis an Institutionen, Stolpersteininitiative, DZOK, AK 27. Januar, ich möchte auch mal Ingo Bergmann hier erwähnen, der das Gedenkbuch für die Ulmer Holocaust-Opfer geschrieben hat, der hat da auch kennt noch ganz viele Menschen. Für die ist das wichtig. Also es gibt ein Netzwerk in der Stadt Ulm, städtische Einrichtungen, Bürgerinitiativen, die zusammen bei den jüdischen Opfern, aber auch bei den T4-Opfern diese Erinnerungsarbeit quasi tragen und diese Kontakte zu den Angehörigen, die eminent wichtig sind, halten. Und das ist auch eine Qualität in Ulm. Das ist jetzt nicht in jeder Stadt, wo Stolpersteine verlegt werden, so. Das muss man auch mal auch so sagen. Das ist in Ulm schon was Besonderes und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin vor 3 Jahren nach Ulm gekommen, das fand ich auch wirklich herausragend. Aha. Also wenn man, wir laden ja jeden gern natürlich eine öffentliche Veranstaltung am Freitagvormittag 9 Uhr hinterm Rathaus. Jeden gerne dazu einladen, gerade auch diese Begegnung mit den Angehörigen, die da möglich sind, sind was ganz Besonderes, was einmalig ist in seiner emotionalen Aufgeladenheit.
Und die auch wirklich bereit sind, sehr weite Wege auf sich zu nehmen und die dann auch anhand von dem Gedenkbuch, aber ich hoffe, dass ich nicht verloren bin, das sehr informativ ist. Da sind sehr viele geschichtliche Hintergründe. Da ist beschrieben Grafeneck, da ist beschrieben, wie es zur Zwangssterilisation kam, da ist beschrieben, wie die Euthanasie, also T4, vonstatten ging, wie sie mit jüdischen Opfern umgingen. Und danach sind dann eben die ganzen Biografien drin. Das ist ein sehr schönes Gedenkbuch mit sehr viel Informationen.
Genau. Am Freitag, den 6.3. finden die nächsten Stolpersteinverlegungen statt um 9 Uhr. Wir von Free Fam sind natürlich auch da. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Musikpause mit einem passenden Song dazu. Ein relativ aktueller Song. Und dann sind wir gleich wieder da. Trettmann mit dem Song zum Thema unserer Plattform Stolpersteine. Und dazu natürlich immer noch im Studio die Karin Schimpf von der Stolperstein-Initiative, der Josef Nassel, von der DZOK und der Dietmar Raschke, der bis jetzt gar nicht zu Wort gekommen ist und der aber von der Hans-Lebrecht-Schule kommt. Was machen Sie bei der Stolperstein-Verlegung? Welche Rolle spielen Sie denn da?
Genau, und erstmal, Hans-Lebrecht-Schule ist der Name der Schule. Der genaue Name ist Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung am Universitätsklinikum Ulm. Also eine besondere Schule, hat 2 Abteilungen. Die eine Unterricht am Krankenbett, das ist am Michelsberg. Und dann eben der Standort im Safranberg, in der Steinhöfelstraße, der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das Besondere an dem Standort, dass die Räumlichkeiten der KJP in der ehemaligen Lebrecht-Villa untergebracht sind. Mhm. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass im Laufe der Jahre die Schule umbenannt wurde in den die Hans-Lebrecht-Schule. Hans Lebrecht ist einer der Söhne der Familie Wilhelm und Rosa Lebrecht. Und hier sind wir quasi ja beim Schicksal der Familie Lebrecht. Da wurde vor gut 2 Jahren auch sozusagen entschieden, dass auch für die Familie im Rahmen der Stolpersteinverlegungen Stolpersteine gelegt werden sollen.
Mhm. Wer war die Familie Lebrecht? Was war das für eine Familie?
Also die Familie Lebrecht war eine ganz wichtige, bedeutende Familie in Ulm. Und in der Broschüre, die wir rausgegeben haben, steht es auch drin, eine deutsch-jüdische Familie. Also vorne ran, sie haben sich quasi hier, sie waren integriert und für sie war nicht vorstellbar, was im Laufe der 30er Jahre durch die Nationalsozialisten passieren wird, wie das in ihr Leben eingreifen wird. Sie waren integriert und hatten überhaupt keine Vermutung, keinen Anlass, über ein Schicksal nachzudenken, was sie dann als Familie ereilt hat.
Und sie haben im Alltagsleben teilgenommen, sie haben auch musiziert, waren große Musiker, glaube ich.
Richtig, ja. Der Wilhelm Lebrecht, sehr angesehener Bürger in Ulm, der auch sehr musikalisch war. Er hat das Lebrecht-Quartett gegründet. Das war ein Quartett aus Juden und Nichtjuden und ein befreundeter Künstler, der Ludwig Moos, hat 1925, als die Lebrechts am Safranberg ihre Villa gebaut haben, zur Einweihung eine Wetterfahne gestiftet.
Wetterfahne, falls das nicht jeder weiß, jeder kennt es, den klassischen Hahn, der nach links und nach rechts weht, das ist eine Wetterfahne.
Genau, die dann an der Lebrecht-Villa, nebendran ist das Musikpavillon und obendrauf auf Dachs kam dann diese Wetterfahne, die dann 1936 auf Veranlassung der Nationalsozialisten abmontiert werden musste, weil es nicht geduldet wurde, eine Fahne im Wind wehen zu lassen, wo sich Juden und Nichtjuden gemeinsam im Wind drehen.
Also auf dieser Wetterfahne war kein Hahn oder Gockel, sondern da waren...
Es waren die Mitglieder des Lebrecht-Quartetts, unter anderem eben der Wilhelm Lebrecht und auch nichtjüdische Musiker.
Und das war sozusagen ein Zeichen, kann man sagen, dass Deutsche und Juden oder jüdischen Glauben und katholischen Glaubens zusammen...
Es war eigentlich dahingehend gar kein Zeichen, sondern es waren einfach 4 Menschen, die miteinander Musik gemacht haben. Und da war überhaupt gar kein Thema, Jude, Nicht-Jude, sondern das wurde erst von den Nationalsozialisten ja thematisiert.
Okay. Okay, die wurde entwendet und...
Nicht entwendet, sondern wurde veranlasst, sie vom Dach zu montieren. Sie blieb zum Glück bei der Familie und die Fahne wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufs Dach montiert. Und es gibt ältere Zeitzeugen, die das sich noch daran erinnern können. Dann war es aber so, dass in den 80er Jahren die Familie musste ja quasi komplett Ulm verlassen in alle Richtungen. Die Eltern und auch die Söhne nach Chile, nach Brasilien, nach Israel oder damals Palästina sind sie dann ins Exil. Und der Walter Lebrecht, einer der Söhne, kam in den 80er Jahren bei einem seiner Besuche eben an die Lebrecht-Villa und hat sich dann entschieden, die Fahne mitzunehmen in seine neue Heimat nach Kuntulmo in Chile. Und dort wurde die Fahne dann aufs Dach der Familie dort montiert. Und ja, zur Fahne selber, zur Bedeutung dieses Dokuments kann der Josef vielleicht noch was sagen, bevor ich dann den Weg zurück nachzeichnen kann.
Kurz als Info für auch die Zuhörer, also das waren Heinrich Lebrecht und Wilhelm Lebrecht und die Rosa Lebrecht. Das war praktisch das Pärchen und die Söhne waren Heinrich, Walter, Hans und Kurt.
Genau.
Genau, und die sind wirklich in alle Richtungen geflohen, 1938, 39, 37. Die Eltern sozusagen, Wilhelm und Rosa, sind in die USA geflüchtet. Der Hans nach Palästina und Heinrich und Walter nach Chile. Ach, der Kurt auch übrigens in die USA.
Genau, und das ganz besondere Schicksal, was letztendlich dann auch dazu führt, dass es die Stolpersteine für die Familie gibt, ist das Schicksal von Heiner, also auch Heinrich. Mhm. Und dessen Großvater auch Heinrich hieß, deswegen dann sein Rufname Heiner, der auch geflüchtet ist auf ganz abenteuerlichem Wege und dann auf einem Schiff angehört. Er war Koch und in Panama ist er dann vom Schiff gegangen, hat sich ein Pferd besorgt und mit dem Ziel, seinen Bruder in Chile dort hinzureiten und zu ihm zu gehen. Das ist ihm gelungen, Aber tragischerweise hat er sich dann im Dezember 1941 das Leben genommen. Und im Rahmen der Stolperstein-Verlegung läuft es dann unter dem Begriff Flucht in den Tod.
Und also deswegen dann auch wegen dem psychischen Stress, diese Traumata, hat ihn einfach irgendwie zu Selbstmord gezwungen.
Richtig.
Sozusagen.
Ja.
Okay.
Genau, und die Besonderheit der Fahne, Josef, als Archivar und Historiker.
Diese Wetterfahne.
Ja, also er hat das vorhin so schön gesagt. Es ist wirklich wie 1925, wenn Ludwig Moos diese Wetterfahne entwirft, dann ist das überhaupt keine Frage. Die Familie Lebrecht, das ist der Gabriel Lebrecht, ist Mitte des, ich glaube in den 1860er Jahren nach Ulm gekommen, hat da einen Lederhandel aufgemacht. Die über 50 Jahre hinweg haben die da eine Lederfabrik aufgemacht. Die gehören so integral zum Ulmer Bürgertum, dass als das Münster vollendet wird im 19. Jahrhundert, also der Turm vollendet wird, da gibt's natürlich eine große Feier. Und zu dieser großen Feier kommt natürlich der württembergische König. Und wer reitet vor dem württembergischen König als schönste Frau Ulms?
Die Tochter.
Ein Mitglied der Familie Lebrecht, eine Luise Lebrecht. Und daran sieht man allein sowas, allein vom König zu reiten. Da gehört schon was dazu. Die Familie Lebrecht war wirklich seit 50 Jahren zu dem Zeitpunkt ein Teil des Ulmer Bürgertums. Die waren vollkommen integriert. Und diese Lederfabrik war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Arbeitgeber in Ulm. Das war eine wirtschaftliche Macht, übrigens auch bis weit in die Welt exportiert. Also das Ulmer Leder, das die Lebrecht-Fabrik dort gemacht hat, kannte man auch in Stockholm oder in Palästina übrigens auch. Also der Kurt, der dann von seinem Vater so ein bisschen die Führung übernommen hat, der war Handelsvertreter in der Türkei, in den USA, der war überall auf der Welt unterwegs, um das Leder zu verkaufen. Und da sieht man eben auch, klar, bei dieser Wetterfahne war das kein Thema. Zum Beispiel der Weigand, der da mitspielte, der war auch ein komplett integrierter Ulmer. Das war kein Thema, ob man jetzt jüdisch oder nicht jüdisch war. Ganz normale Menschen, genau.
Ja, genau.
Und das ändert sich eben. Und das ändert sich im Punkt auf die Wetterfahne dann, als in einer Journalie, könnte man sagen, so eine Hetzschrift darüber geht, dass dort eben auf dieser Wetterfahne sich Juden und Nichtjuden im Wind drehen gemeinsam und dass das nicht ginge. Und die Familie Lebrecht verbindet mit Ulm auch nach der Flucht dieser Kernfamilie und auch dem Suizid von Heiner Lebrecht noch viel mit Ulm. Das hängt damit zusammen, dass von der chilenischen Seite der Walter, der hat auch wieder mehrere Söhne, und als in Chile in den 70er Jahren die Pinochet-Diktatur etabliert wird, werden diese Söhne verhaftet. Und weil sie als Straßenkünstler, als Künstler, als Theatermann, vor allen Dingen der Edmundo, kritisch sind gegenüber dem Regime. Und Walter überlegt zu dem Zeitpunkt, was können wir machen, um aus dieser neuen Diktatur in Chile meinen Söhnen zu helfen. Und dann kontaktiert er unter anderem Familien noch in München und die kontaktiert in Ulm Alfred Moos. Alfred Moos ist ein überlebender Ulmer Jude, der später auch wieder nach Ulm zurückkam und SPD-Mitglied und Politiker auch ist. Und der baut dann ein Netzwerk auf in Ulm, wo auch die Stadtverwaltung Ulm unterstützt. Und sie sorgen dafür, dass Edmundo und sein Bruder Guillermo die Staatsbürgerschaft kriegen.
Die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja. Und damit ist die Ausreise möglich. Also die Familie, die in den 30er Jahren aus Ulm von Ulmer Nazis und von Ulmern vertrieben wurde, wird später aus ihrer neuen Heimat im Prinzip vertrieben, muss ins Exil gehen, die Söhne. Aber diesmal hilft Ulm. Und wenn man diese Geschichte dann weiterverfolgt, das ist auch Hans Lebrecht, der Onkel von den beiden, von Edmundo und Guillermo, hat eine enge Verbindung mit dem DZOK wieder aufgebaut. Der ist zum Beispiel bei der Einweihung unserer Ausstellung oben, die hat er eingeweiht, weil er immer schon auch politischer Aktivist in Israel geblieben ist. Da ist eine enge Verbindung zu Ulm da in der Familie und deswegen war es vielleicht ein Schritt von Walter, dass er die Wetterfahne später in den 80ern wieder mit zu sich genommen hat, war natürlich auch ein Schritt, das ist ein Teil der Familie. Aber jetzt, diese großartige Geste der Familie auch zu sagen, wir wollen, dass diese Wetterfahne wieder nach Ulm kommt, zeigt ja auch nochmal diese Verbindung auf, die Ulm über die Jahrzehnte auch zur Familie behalten hat und wo sich auch viele Ulmer, also bei diesem Engagement für Edmundo und Guillermo sind ganz viele Ulmer Bürger wirklich basisdemokratisch dabei gewesen und haben sich dafür eingesetzt. Das ist auch mit deren Verdienst. Und es ist das Verdienst der Hans-Lebrecht-Schule, die sich jetzt gekümmert hat, dass die Wetterfahne zurückkommt.
Ich denke, das Besondere ist eben, dass eben diese chilenische Schiene mit Edmundo, dem das auch wichtig war, diese Verbundenheit nach Ulm. Und er war auch derjenige, der diese Wetterfahne natürlich auch sozusagen bei sich behalten wollte, ganz verständlich, die ganze Zeit über. Und man weiß ja, dass über Jahre versucht wurde, die Wetterfahne nach Ulm zurückzubringen. Edmundo war es wichtig, sie bei sich zu haben. Er ist leider verstorben, er hat noch die Einweihung der neuen Synagoge erlebt und dann ist er verstorben. Seine Kinder, die Tanja und der Manuel, das ist die nächste Generation, die sagt, okay, wir sehen die Verbundenheit, wir sehen aber auch die Bedeutung der Wetterfahne und wir sind bereit, nachdem die Schule sich jetzt so intensiv damit beschäftigt, über ein Jahr dieses Projekt, wo die Tanja und Manuel uns ganz intensiv unterstützt haben, es gab ganz viele Gespräche, Interviews, die waren also sehr interessiert an der Arbeit unserer Schule. Bei diesem Projekt ging es ja auch nicht nur um die Lebrecht, es ging generell darum, das jüdische Leben in Ulm aufzuzeigen, die Synagoge zu besuchen. Also den Schülern, die an diesem Projekt teilgenommen haben, die ganze Bandbreite des jüdischen Lebens in Ulm aufzuzeigen, aber auch das Schicksal, die Problematik.
Und Erkenntnisse über den Geschichtsunterricht hinaus einfach.
Genau, und wirklich dann vor Ort zu gehen, die Stolpersteine vor Ort wahrzunehmen, mit dem Rabbi ins Gespräch zu kommen. Man kann auf jeden Fall sagen, für diese Schüler ist schon definitiv Geschichte begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes geworden und jetzt quasi auch noch die Fahne greifen zu können, das ist einfach nochmal eine wunderbare Symbolik und eben da kommen jetzt an die 20 Angehörige der Lebrechts anlässlich der Stolpersteinverlegung, aber auch der feierlichen Enthüllung der Wetterfahne am Freitag.
Wurde ja auch am Freitag enthüllt.
Genau.
Alles zum Thema. Ich würde sagen, wir machen wieder eine kleine Musikpause und danach sprechen wir genau, wie der Tag ablaufen wird am Freitag hier in Ulm zur Stolpersteinverlegung. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Wir haben das Thema Stolpersteinverlegung. Am Freitag ist es wieder soweit. Die 7. Stolpersteinverlegung in Ulm und wir hatten vor der Musikpause über die Familie Lebrecht gesprochen und da gibt es auch noch mehr zu erfahren und das steht auch alles in einem Buch drin, ist das richtig?
Ja.
Oh, stopp, Moment, jetzt.
Ja, also neben dem Flyer, den wir natürlich für die Stolpersteine immer rausgeben, wo die Kurzgeschichte der Familie zusammengefasst ist, gibt es auch ein Buch von einem der Söhne von Hans Lebrecht, der quasi seine Autobiografie aufgeschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Und dieses Buch wurde herausgegeben von Dr. Silvester Lechner, beim DZOK damals noch. Und er hat damals lange gesucht, wie er diese Lebensgeschichte von Hans und damit aber auch die Lebensgeschichte der Familie, wie er die gut umfassen kann. Und es ist ihm ein Titel eingefallen, der eigentlich sehr passend zur Familie ist. Der Titel heißt nämlich Gekrümmte Wege, doch ein Ziel.
Ja. Genau, und für uns im Rahmen unseres Projekts, für meine Kollegin Tina Müller und mich war das natürlich was ganz Besonderes, eben jenen Silvester Lechner zu uns an die Schule zu holen. Und er nennt sich selber als Zeuge der Zeitzeugen und so quasi war auch das Gespräch, er war da wirklich sehr offen, sehr angetan, die Schüler haben im Vorfeld Fragen sich überlegt, ihm zukommen lassen und es war wirklich eine zweistündige, wunderschöne Begegnung, wo einfach nachdrücklich bei den Kindern Spuren hinterlassen haben, sie haben sich dann auch wirklich doch dazu geäußert, was in unserer Broschüre auch erwähnt ist, was das bei ihnen bewirkt hat und das war einfach was Besonderes und natürlich ist Silvester Lechner auch stark in der Stolperstein-Initiative immer noch aktiv und wird auch am Freitag aktiv sein. Er wird im Rahmen der Verlegung dabei sein. Er wird bei uns oben an der Schule für diese Wetterfahne eine Ansprache halten. Also man sieht überall diese Vernetzung der Personen, die doch irgendwo in dieser Thematik sich wiederfinden und hier diese Verbindung miteinander teilen und nach außen bringen wollen.
Das gute Netzwerk hatten wir ja auch schon angesprochen, jetzt direkt zu dem Tag. Um 9 Uhr startet es diesen Freitag hinterm Rathaus in der Kronen.
Am
6.3. In der Kronengasse. Genau.
Das ist direkt gegenüber von der Bibliothek.
Ah, sehr gut, sehr gut. Gut, da startet das Ganze um 9 Uhr. Ihr habt insgesamt 7 Stationen und 15 Steine werden verlegt.
14 oder 15?
14.
14 Steine. Für Menschen, die da teilnehmen darf da jeder hinkommen und...
Da darf jeder kommen, das ist öffentlich. Es werden auch viele Angehörige dabei sein. Ich freue mich ganz besonders auf meine Angehörigen von der Margarete Egle. Und wir haben auch einen Bus, mit dem fährt man dann von Verlegungsort zu Verlegungsort. Da kann dann auch jeder mitfahren, kostet nichts.
Es ist ja zum Beispiel auch ein Verlegungsort, diesmal in Söflingen. Das ist dann rein physisch zu Fuß nicht zu schaffen. Andere Verlegungsorte sind in der Innenstadt, die ersten zwei. Da geht es dann zum Beispiel von der Kronengasse hinterm Rathaus auf den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz um 9.30 Uhr. Also auch ein zentraler Ort, wenn man vielleicht nicht ganz so früh aufstehen möchte und dann noch dazustoßen möchte.
Den Flyer, den kann man anschauen auf unserer Homepage.
Ja, und die heißt wie?
Die heißt Stolpersteine für Ulm.
Für Ulm, UE bitte, für alle.
Geil, ja, nur Stolpersteine minus Fuhr Ulm.
Genau.
Und da kann man den Flyer auch anschauen. Und da stehen dann die Uhrzeiten auch mit dabei.
Mhm. Genau, und es gibt auch eine Übersichtskarte immer, wo dann die einzelnen Verlegungen sind, plus die genauen Uhrzeiten. Wobei bei den genauen Uhrzeiten, es ist ein Live-Event im Straßenverkehr. Wir wissen alle, wie das in Ulm ist, mit einem Bus durch die Rush-Hour zu kommen.
Ja,
es kann sein, dass es mal 5 Minuten Abweichungen gibt.
Mit wie viel Angehörigen und auf jeden Fall Teilnehmenden rechnet ihr denn?
Oh, Angehörige sind, also, bei mir sind es 11, bei der Lebrecht sind es...
Da sind es 20 Angehörige.
20 Angehörige.
Also, wir haben mal, insgesamt werden es wahrscheinlich um die 40 Angehörige diesmal sein.
Also habt ihr einen großen Bus, wenn jetzt zum Beispiel Leute noch mitwollen, sollte man sich vorher anmelden irgendwo?
Nee.
Einfach
hinkommen.
Und wir hoffen wirklich auf schönes Wetter.
Ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall auch, schönes Wetter. Ansonsten, es wird auch bei schlechtem Wetter... Oder bei windigerem Wetter. Es regnen soll es halt nicht, finde ich.
Ja, genau. Das wäre schlecht.
Zur Verlegung, der Herr Gunther Demnig verlegt diese Steine selber.
Mhm. Ja. Also nur er verlegt die, weil er hat sie auch erfunden.
Okay.
Also hergestellt, da hat er natürlich ein Team für die Herstellung, aber verlegen tut es nur er. In ganz Europa.
In ganz Europa.
Also in Deutschland allein sind es 75.000, die hat er alle selber verlegt.
Also kann man sich das so vorstellen, er kommt mit dem Hubschrauber an, verlegt Steine und fliegt dann wieder weiter?
Der kommt ganz bodenständig.
Das ist so ein klappriger, roter, alter Kleinwagen, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Ich würde jetzt mal so sagen, von den Abmessungen her so wie ein Golf 2. Ich weiß aber nicht genau, was für ein Fabrikat. Der ist auch insgesamt ein sehr bodenständiger Mann. Er betrachtet sich da nicht unbedingt als Künstler, sondern eher als Handwerker der Erinnerung. Genauso schaut er auch aus, hat immer einen Schlapphut auf. Knieschoner, weil das ist eine harte Arbeit immer, auch diese Steine zu verlegen. Und es ist natürlich auch so, vom städtischen Bauamt sind da Menschen dabei, die uns helfen mit den Absperrungen, die das vorbereiten. Also es gibt eine gute Unterstützung der Stadt für all diese Dinge, weil sonst kann man so eine Verlegung auch nicht durchziehen.
Das ist sehr gut und wie gesagt, wir vom FreeFM werden da auch mit dabei sein. Ansonsten Freitag, diesen Freitag, 6.3., 9 Uhr hinterm Rathaus vor der Stadtbibliothek beginnt. Ich bedanke mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, um das Ganze vorzustellen. Im Studio waren Dietmar Raschke, Karin Schempf und Josef Nassel.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.